Ich komme aus Kreuztal, dort gehöre ich zu einer evangelischen Gemeinschaft. Wir sind das berühmt-berüchtigte Modell 4, was man in dem großen Gemeinschaftsverband nicht so gerne sieht, mit Ältesten, mit ohne Anbindung an die Landeskirche, mit Trauungen, mit Taufen, mit allem drum und dran, mit Bekehrungen, alles was dazugehört. Und wir sind in unserem Ort geduldet, aber nicht so gerne gesehen. Dort bin ich auch in dieser Gemeinde, bin ich Ältester. Womit beschäftige ich mich den ganzen Tag? Hauptsächlich mit Zeitung lesen und Bücher lesen und alles Mögliche durchlesen. Denn ich bin Herausgeber und Chefredakteur des Topic-Informationsdienstes. Draußen haben wir einen Tisch aufgebaut, da liegen einige ganz aktuelle Exemplare zum kostenlosen Mitnehmen ausgelegt. Ist heute ganz frisch aus der Druckerei gekommen zu den Schwerpunktthemen Terror, Islam und Dritter Weltkrieg. Wir beleuchten Hintergründe, die ihm vermutlich nicht bekannt sind, weshalb unsere westliche Streitmacht nach Afghanistan gezogen ist. Es bestehen ganz andere Gründe, um dort zu sein und nicht um den Terroristen Bin Laden alleine zu fangen. Aber bitte bedienen Sie sich einmal hier an diesem blauen Exemplar und einmal braunen Exemplar und einmal hier an diesem blauen Exemplar. So, nun zum Vortrag unseres heutigen Abends. Ich hoffe, Sie können noch ein wenig aufnehmen. Denn ich war heute Nachmittag schon hier, da ist ja auch schon sehr happige Kost verabreicht worden und zum Abendbrot gab es Bratkartoffeln und schwerste Dinge. Mein Gegenüber, den fielen schon die Augen zu, also kurz nach den Bratkartoffeln und dann noch, ich war Alexander, wo bist du denn? Ach so. Und dann noch hier die stickige Luft. Also wir werden versuchen, durch den Abend durchzukommen mit ein paar Pausen. Das habe ich hier mit dem Moderator des Abends abgesprochen, dass wir zwischendurch einfach mal so 2-3 Minuten ein Päuschen einlegen, damit sie mal was setzen kann. Weil sie werden nun wieder eine Menge Informationen vorgesetzt bekommen und die muss man einfach zwischendurch einmal ein bisschen verdauen. Ja, Globalisierung und die Auswirkung auf die Gemeinde. Der 11. September, so heißt es, habe die Welt verändert. Bibelleser werden diese Ereignisse von New York in Betroffenheit und Trauer versetzt haben, aber letztlich wohl doch nicht überrascht haben. Neben Tod und unbeschreiblichem menschlichen Leid, das Menschen durch die hinterhältigen Terrorakte zugefügt wurde, sind auch gewisse Zeichen der Zeit, wie ich finde, aus diesem Inferno herauszulesen, Zeichen der Zeit, die uns nachdenklich stimmen können. In überdeutlicher Weise offenbarten die Ereignisse der letzten Woche einen Zeitabschnitt, den die Bibel als den letzten dieser Weltzeit wohl kennzeichnet. Da fallen in nur einer Stunde die beiden Wahrzeichen einer global operierenden Geld- und Wirtschaftsmacht in sich zusammen, die beiden Türme des Welthandelszentrums in New York. Warum hat Gott das zugelassen? Warum hat Gott das Böse ja grausam zuschlagen lassen? Vielen Bibellesern in Deutschland, das wissen wir aus der Redaktion, kam dazu spontan Kapitel 18 der Offenbarung des Johannes in den Sinn. Der biblische Text beschreibt dort eine Kaufmannskaste, die die ganze Welt mit ihrer Macht unterworfen hat. Und die Kommandozentrale dieser Kaufmannskaste, so lesen wir in Offenbarung 18, ist die große Weltstadt, ist Babylon. Und in nur einer Stunde, so heißt es da, wird Babylon untergehen, Vers 17, wegen ihres Hochmutes und wegen ihrer unbeschreiblichen Menge an Sünden. Sie geht unter in einer Stunde in Feuersbrunst und Rauch, so steht es da, so wie eben dieses Welthandelszentrum am 11. September auch untergegangen ist. Vermutlich haben sich die schrecklichen Prophezeiungen aus Offenbarung 18 am 11. September nicht erfüllt, denn wichtige in der Bibel genannte Details fehlen bis dato. Dennoch ist das Inferno in der Hauptstadt der Welt, so wie New Yorks Bürgermeister gerne seine Stadt nennt, eine Art Menetekel für die gesamte westliche Welt, die sich der Vergötterung des Mammons hemmungslos hingibt. Wenige Tage nach den verabscheuungswürdigen Terroranschlägen gab es mehrere Trauerfeiern in den USA. Die größte davon im New Yorker Yankee Stadion, wurde via Fernsehen in alle Welt übertragen. Was der bibelkundige Leser da zu sehen bekam, wird ihn unweigerlich an weitere Endzeitpassagen der Bibel erinnert haben. Führende Vertreter von 8 Religionen waren anwesend. Sie beteten anscheinend zu einem und demselben Gott und demonstrierten somit einer Weltöffentlichkeit die große Ökumene der Religionsgemeinschaften. Wir wissen, dass unter anderem in Offenbarung 17 eine religiöse Babylonkirche skizziert wird, eine Babylonkirche im Weltmaßstab, die als eine abgefallene Kirche beschrieben wird. Sie scheint ein verweltlichtes religiöses System zu sein, in dem die Religion durchaus ganz groß geschrieben wird, aber die Wahrheit über Jesus Christus nicht mehr zu finden ist. Wenn alle religiösen Wege irgendwie zu Gott führen, wenn alles Wahrheit ist, was ist dann noch Wahrheit? Auch die Entwicklungen, die sich direkt am Anschluss an diese Attentate weltweit abzeichnen, können Bibelleser eigentlich nicht verblüffen. Praktisch über Nacht waren über 90% der Welt in gewisser Weise politisch geeint, zusammengeschweißt durch diese Allianz gegen den Terror, gegen den gemeinschaftlichen Kampf gegen den Terrorismus. Der verstorbene Bibellehrer René Pasch schreibt in seinem Buch Die Wiederkunft Jesu Christi über den letzten großen Abschnitt der Weltzeit. Unter der Führung des Antichristen werden sich die Menschen ein letztes Mal dem Himmel zum Trotz an einem Turmbau von Babel machen. A. In der Politik errichten sie ein absolutes Weltreich. B. Auf wirtschaftlichem und sozialem Gebiet richten sie ein totalitäres Regime auf, welches das Einzel- und Gemeinleben beherrscht. C. In der Religion verwirklichen sie endlich die Einheit der Menschen in dem allerschlimmsten, offenkundig gegen Gott gerichteten Götzendienst. Im bilderreichen Stil der Offenbarung versinnbildlicht Johannes das Handeln der Menschen auf den gesamten genannten Gebieten wie folgt. A. Das Tier und sein Reich stellen die politische Welt der Endzeit dar. Offenbarung Kapitel 13, Vers 16 und 16, Vers 10. B. Die große Stadt Babylon stellt die wirtschaftliche und soziale Welt dar, so wie Gott sie sieht. Offenbarung 18, Verse 10 oder auch 18 bis 19. Und C. Die Hure Babylon stellt die ungläubige religiöse Welt dar. Offenbarung 17, zum Beispiel Vers 15. Soweit René Pasch. Während das Wirtschafts-Babylon unserer Tage augenscheinlich den biblischen Skizzierungen am nächsten kommt, ist von dem absoluten Weltreich noch wenig zu erkennen. Die Terrorakte des 11. September haben jedoch gezeigt, dass sich das grundlegend und ganz schnell ändern kann, wenn Ereignisse die Gemüter dieser Welt bewegen. Doch was ist mit der Babylon-Kirche? Ich finde, sie ist zu großen Teilen schon fertig und man ist jetzt dabei, über allem ein Dach aufzuschlagen, einen Dachstuhl aufzuschlagen. Diese Babylon-Kirche, diese religiöse Welt unserer Tage, genau die wollen wir uns heute Abend etwas näher anschauen. Wir wollen fragen, wo stehen wir? Inwieweit ist jeder einzelne Christ auch heute Abend hier in diesem Saal davon betroffen, worauf sollten wir achten? Da dringen Anfang 1995 erste Informationen an die Öffentlichkeit, dass Katholiken und Lutheraner Verhandlungen führen, um die gegenseitigen Lehrverurteilungen aufzuheben. Ebenfalls, und zwar unter Geheimverhandlungen, bereiten zu dieser Zeit führende Pfingstler und leitende Vertreter der Deutschen Evangelischen Allianz ihre Annäherung vor. 1996 war es dann soweit, die gemeinsame Erklärung zwischen Deutscher Evangelischer Allianz und dem Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden wurde unterschrieben. Ein Jahrhundertereignis, wie es hieß. Geheimverhandlungen auch an einem anderen Ort. Seit 1993 treffen sich die Vertreter der Theologischen Kommission der weltweiten Evangelischen Allianz mit ranghohen Repräsentanten des Vatikanischen Rates zur Förderung der Einheit der Christen. Im Februar 2002, also in wenigen Monaten, wollen die weltweite Evangelische Allianz und dieser Vatikanische Rat eine gemeinsame Erklärung unterzeichnen. Was wird dort drin stehen? Etwas Ähnliches wie bei der gemeinsamen Erklärung von Lutheranern und Katholiken. Wir müssen abwarten. Seit Mitte der 90er Jahre scheint die religiöse Welt von einer Art Einheitsfieber befallen zu sein. Im Mai 1999 fand der erste gemeinsame Kongress charismatischer Bewegungen in Deutschland statt. Dazu bemerkt Ingolf Elzel, der Präses der Pfingstgemeinden in Deutschland: Im Messezentrum in Nürnberg sprach ich vor knapp 4000 Menschen beim ersten gemeinsamen charismatischen Kongress der katholischen und der evangelischen Kirche. Am 20. Mai 2000 feierten in Berlin Katholiken, evangelische, evangelisch-freikirchliche Pfingstler und Charismatiker gemeinsam den Jesustag 2000. 45.000 Christen marschierten betend durch die deutsche Hauptstadt. In einer Presseerklärung heißt es dazu: Es ist die erste Großveranstaltung, die Charismatiker und pietistische Evangelikale gemeinsam durchführen. Schon wieder eine Premiere. Einigungs- und Vereinigungsaktivitäten Schlag auf Schlag und auf allen Ebenen. Im April 2001 haben die europäischen Kirchen die ökumenische Charta unterzeichnet und somit einen Einigungsprozess auf europäischer Ebene angestoßen. Aber auch auf Weltebene laufen zahlreiche Aktivitäten. Auf der letzten Zentralausschusssitzung des Ökumenischen Rates der Kirchen, ÖRK, Anfang Februar 2001 in Potsdam, kündigte dessen Generalsekretär Konrad Reiser ein völlig neues ökumenisches Forum an. Zum ÖRK, der auch unter Weltkirchenrat firmiert, gehören 342 evangelische, orthodoxe und anglikanische Kirchen mit zusammen so roundabout ungefähr 500 Millionen Christen. Katholiken, Evangelikale und Pfingstler, also der größere Rest der Christenheit von über einer Milliarde Menschen, zählt noch nicht dazu. Dies soll aber durch dieses Forum geändert werden. Was Mitte der 80er Jahre noch kaum vorstellbar gewesen wäre, funktioniert seit Anfang der 90er Jahre wie am Schnürchen. Für mich merkwürdig daran ist, dass da so vieles gleichzeitig passiert. In der Politik, in der Wirtschaft, im Bereich der Religionen. Überall taucht das Thema Globalisierung auf. Die Bibel skizziert diesen gigantischen Vereinigungsprozess, unter anderem in den schon genannten Kapiteln in der Offenbarung, Offenbarung 17 und 18. Wir wollen uns jetzt so einiges etwas genauer ansehen in diesem Vereinigungs- und Zusammenführungsprozess, der zurzeit stattfindet, und uns dabei die Frage stellen: Gibt es einen roten Faden, der sich überall durchzieht? Vorab gesagt, es gibt ihn. Und wenn Sie diesen roten Faden erkannt haben, werden Sie feststellen, es geht in Wirklichkeit gar nicht um die Einheit, sondern es geht um was ganz anderes. Nun, wir wollen diesen religiösen Bereich heute Abend in drei großen Ebenen unterteilen. Ebene 1, die evangelikale Szene in Deutschland. Was passierte und passiert hier? Ebene 2, das konfessionelle Lager in Deutschland und in Europa. Wie sieht das so unter den Volkskirchen aus? Ebene 3, die Situation der Religionen auf dieser Welt, global gesehen, was läuft hier? Zunächst die Ebene 1, die evangelikale Welt, das evangelikale Lager in Deutschland. Die eigentliche Weichenstellung, die in Deutschland vieles, sehr vieles verändert hat, war dieses Einigungspapier zwischen Deutscher Evangelischer Allianz und den Pfingstlern aus dem Jahr 1996. Die Deutsche Evangelische Allianz mit Sitz in Stuttgart versteht sich als ein Bund von Christusgläubigen aus Landeskirchen, Freikirchen und innerkirchlichen Gemeinschaften und freien Werken. Es sind praktisch, ich sag's mal so, die frommen Evangelischen im Land. Man schätzt sie auf etwa 1,3 Millionen Gläubige. Zu dieser Deutschen Evangelischen Allianz gehörten aber die Pfingstler und die Charismatiker nicht dazu. Bis 1996. Der Grund: Viele von Ihnen werden das wissen. Als das Pfingstlertum um die Jahrhundertwende in Deutschland aufbrach, fällten die Verantwortlichen der Gemeinschaftsbewegung damals eine weitreichende Entscheidung. Sie sagten, Der Pfingstgeist, der sich damals wie heute in Lachen, Zucken, Umfallen etc. äußert, ist nicht von Gott, sondern er ist von Satan. Das Tischtuch war seit dieser Berliner Erklärung aus dem Jahre 1909 zwischen Allianz und charismatisch-pfingstlerischem Lager zerschnitten. Und 1996 hat man das praktisch aufgehoben und den Pfingstlern und Charismatikern die Hand zur Versöhnung, zur Einheit gereicht. Und damit das geschehen konnte, hat man in Geheimverhandlungen eben dieses Einigungspapier ausgearbeitet, das die gemeinsame theologische Grundlage beschreiben soll. Da wird in diesem Einigungspapier zwischen Allianz und Pfingstlern beispielsweise niedergeschrieben, dass eine Geistestaufe, also eine besondere Taufe durch den Heiligen Geist, so wie sie Charismatiker und Pfingstler lehren, von der Bibel her nicht angezeigt ist. Was sagt mir der Präses des Bundes Freier Pfingstgemeinden, der schon erwähnte Ingolf Elzel, wenige Wochen nachdem er die Unterschrift unter dieses Einigungspapier gesetzt hat? Zitat: Die Geistestaufe bleibt ein großes Thema im Frömmigkeitsstil der Pfingstler. Ein Jahr später, 1997, auf der Europakonferenz der Pfingstler wird ganz klar herausgestrichen, dass die Geistestaufe zum Kern des Pfingstglaubens gehört und alle Anwesenden werden neu darauf eingeschworen. Dieses Einigungspapier ist zwischen Allianzlern und Pfingstlern geschlossen worden, exakt zwischen der Deutschen Evangelischen Allianz und dem Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden, BFP. Doch was geschieht? Es wurden nicht nur die Pfingstler ins Boot geholt, sondern gleichzeitig auch die ganze Armada der Charismatiker. Selbst Extreme dürfen jetzt auf das Podium bei wichtigen evangelikalen Veranstaltungen. Wie beispielsweise der Charismatiker Walter Heidenreich aus Lüdenscheid, der bei seinen Missionseinsätzen in der Mongolei damals Reste aus Lüdenscheid mitnahm. Er vergrub sie in der heidnischen Erde der Mongolei, um dort damit das Land zu segnen. Noch einmal Ingolf Elzel in einem Beitrag für die charismatische Zeitschrift Charisma. Aus meiner Sicht ist besonders die 1996 unterschriebene Kasseler Erklärung zwischen der Evangelischen Allianz und dem Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden bedeutsam. Dieser Schritt hat indirekt auch die charismatische Erneuerung und die evangelikale Bewegung zusammengebracht. Soweit Elzel. Sehr richtig erkannt. Doch was haben wir für Auswirkungen? Was in den letzten Jahren vonstatten ging, ist nichts anderes als eine Charismatisierung der Evangelikalen. Das Tor steht jetzt weit auf für diesen ganzen Reigen von unbiblischen Praktiken, von geistlicher Kampfführung, innerer Heilung bis hin zu Toronto-Segen. Sie kennen das sicherlich. Hoffentlich nicht praktisch. All diese unbiblischen Praktiken kamen über eine ganz bestimmte Schiene herein, eben über die charismatische. Und über diese charismatische Schiene läuft noch etwas ganz anderes. Die Charismatik ist das trojanische Pferd, mit dem Katholiken problemlos mitten in das Lager der Evangelikalen einmarschieren. Typisches Beispiel dafür ist eine Gebetsinitiative, die während des Deutschen Evangelischen Kirchentages vom 13. bis 17. Juni in diesem Jahr in Frankfurt am Main gelaufen ist. In einem Zelt des Bundes evangelisch-freikirchlicher Gemeinden, also Baptisten und Brüdergemeinden, trafen sich Christen, die für Deutschland gebetet haben. In der Frankfurter Gebetsinitiative unter Leitung der Evangelischen Allianz waren folgende Organisationen vertreten: die charismatische Erneuerung der katholischen Kirche mit weltweit über 40 Millionen Anhängern und einem Zentralbüro in Rom, die Evangelische Marienschwesternschaft aus Darmstadt, Gebet 7000 des Bundes Freikirchlicher Gemeinden, die charismatische geistliche Gemeindeerneuerung in der Evangelischen Kirche Deutschlands, in der EKD, die charismatische Missionsgesellschaft Jugend mit einer Mission und die Pro-Christ-Gebetsinitiative. Etliche dieser beteiligten evangelikalen Gruppen haben einen heißen Draht nach Rom, so zum Beispiel die Evangelische Marienschwesternschaft oder Jugend mit einer Mission und die charismatische Erneuerung der katholischen Kirche sowieso. Was einer wirklich glaubt, spielt keine so große Rolle mehr, weil es nur noch darum geht oder anscheinend darum geht, Einheit einzufordern und Einheit sichtbar werden zu lassen. Der neue Vorsitzende der Deutschen Evangelischen Allianz, Peter Strauch, er ist auch Präses der Freien Evangelischen Gemeinde in Deutschland, sieht das so. In In einem Beitrag für die evangelikale Zeitschrift Aufatmen schreibt er oder schrieb er zum Thema, wie Einheit der Christen gelebt werden kann. Das war das Thema, wie Einheit der Christen gelebt werden kann. Allein das Bekenntnis zum Retter und Herrn Jesus Christus ist das entscheidende Kennzeichen der Einheit. Sofort eine Zwischenfrage. Stimmt diese Aussage überhaupt? Ja und nein. Jesus selbst warnt uns in Matthäus 24 vor falschen Christussen. Jesus Christus allein, das ist zunächst einmal, so oberflächlich betrachtet, nur Theorie. Die alltägliche Glaubenspraxis muss zeigen, ob wir wirklich von diesem Retter und Herrn Jesus Christus ergriffen sind und das umsetzen wollen und können, was uns in seinem Wort in der Bibel gesagt wird. An ihren Früchten sollt er sie erkennen. Matthäus 7, Vers 16. Natürlich weiß ich, was Peter Strauch meint an dieser Stelle. Er meint die Einheit der Christusgläubigen, die im Johannesevangelium in Kapitel 17 von Jesus selbst so beschrieben wird. Damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Vers 21. Wenn man die Texte der geistlichen Lieder von Peter Strauch singt oder durchliest, wird jeder sofort erkennen, dass er nur den einen und einzigen Jesus Christus meinen kann und meint. Aber seine Aussage ist eingebettet in Ausführungen. Und die tauchen in einer Zeit auf, in der die Babylonkirche die Weltbühne betritt. Und genau deshalb finde ich sie problematisch. Strauch schreibt in Aufatmen weiter. Allein das Bekenntnis zu dem Retter und Herrn Jesus Christus ist das entscheidende Kennzeichen der Einheit. Wir haben kein Recht zu weiteren Grenzziehungen unter uns. Für Strauch gibt es biblische Grundwahrheiten, darunter stehen Erkenntnisse, Ableitungen und persönliche Meinungen. Er schreibt, immer wenn wir unsere Interpretationen und Ableitungen zur absoluten Grundwahrheit erklären, verlieren wir die Weite der Einheit aus dem Blick, die bei aller Unterschiedlichkeit in Christus gelebt werden kann und muss. Wir müssen endlich lernen, zwischen absoluten Wahrheiten und persönlichen Auffassungen zu unterscheiden. Ob wir wollen oder nicht, wir lesen die Bibel immer auch durch die Brille unserer Persönlichkeit und unserer Lebensgeschichte. Damit rede ich nicht der Relativierung der Bibel das Wort, aber ich unterstreiche damit die biblische Aussage, dass unser Erkennen Stückwerk ist, 1. Korinther 13, Vers 9. Es ist durchaus möglich, schreibt Strauch weiter, dass Erkenntnisse unter uns einen solchen Stellenwert haben, dass sie zu eigenen gemeindlichen Wegen führen. Wenn sie nicht leichtfertig beschritten werden, müssen sie demütig akzeptiert werden. Sie gehören zur Vorläufigkeit unseres Erkenntnisvermögens. Soweit seine Ausführung, seine Gedanken. Was sind aber denn nun absolute Wahrheiten? Was sind persönliche Auffassungen, die laut Strauch in den Bereich der Vorläufigkeit unseres Erkenntnisvermögens gehören und demütig akzeptiert werden müssen? Kann es sein, dass es an dem Weinstock Jesus Christus Weinbeeren gibt, aber auch Johannisbeeren oder Holunderbeeren? Oder um direkt mit der Bibel zu sprechen, kann, liebe Brüder, ein Feigenbaum Oliven und ein Weinstock Feigen tragen? Jakobus 3, Vers 12. Viele, die ins Frankfurter Gebetszelt gekommen sind, würden den Satz Jesus Christus ist mein Herr und Erretter sicherlich sofort unterschreiben. Aber wenn ich mich zu Christus bekenne, wie kann ich denn glauben, dass Jesu Opfertod auf Golgatha nicht ausreicht und noch menschliche Opferleistungen hinzukommen müssen, um die Tat Jesu zu komplettieren? Exakt dies wird in einer der Gruppen gepredigt, wie interne Schriften eindeutig dokumentieren. Aus dieser Ansicht heraus entwickelte sich sogar ein Frömmigkeitsstil für diese Gruppe. Diese Ansicht kann deshalb keine vorläufige Erkenntnis sein und kann deshalb auch nicht akzeptiert werden, weil wir wissen in Hebräer 10, Vers 10, da steht nun klipp und klar, dass wir ein für alle Mal geheiligt sind durch die Opferung des Leibes Jesu Christi. Punkt. Das ist alles. Ich will den Namen dieser Gruppe gar nicht nennen, weil er nichts zur Sache tut. Es geht hier um Glaubensinhalte und Denkmodelle, die vertreten werden und deshalb theologische Ausrichtungen prägen. Das kann man nicht unter vorläufiger Erkenntnis abbuchen. Das sind keine Lappalien. In Frankfurt war eine angesehene evangelikale Gruppe dabei, die sich für den Papst als Sprecher der gesamten Christenheit einsetzte. Für einen Papst, der in seinem Buch Maria, Stern des Morgens, eine Hymne auf die Jesusmutter anstimmt. In aller Ausführlichkeit breitet Johannes Paul II. Noch einmal alle Lehren der katholischen Kirche in Bezug auf Maria aus. So schreibt er zum Beispiel hier im Buch zu finden, die Seele Marias wurde nie von der geringsten Sünde befleckt. Ihre Stellung als Miterlöserin neben Christus stellt er so dar. Hören Sie gut zu. Wo immer Christus in seinem Heilshandeln gegenwärtig ist, dort ist auf geheimnisvolle Weise auch seine Mutter gegenwärtig. Sie ist es, die bei ihrem Sohn erreicht, dass auch wir ein Tempel Gottes sind, in dem der Geist des Herrn wohnt und uns bewegt. Dank ihrer Fürsprache wächst die Kirche zu einem heiligen Tempel im Herrn. Epheser 2, 21. Im Leben eines jeden Christen muss Maria gegenwärtig sein durch eine aufrichtige und tiefe Verehrung. Originalton Papst. Ist das nun vorläufige Erkenntnis? Ist das nun gefährliche Irrlehre? Peter Strauch zeigt mit seiner Betrachtungsweise der Einheit von Christen, wie ich finde, eine gefährliche Nähe zum Denkmodell der neuen Toleranz. Die neue Toleranz lehrt, es gibt nicht mehr die absolute Wahrheit, sondern Wahrheiten, die völlig gleichberechtigt nebeneinander stehen. Glaubensauffassungen, Verhaltensweisen, Werte oder Denkinhalte werden auf die rein menschliche Ebene angesiedelt und nur durch die menschliche Brille betrachtet und beurteilt. Da es oftmals mehrere menschliche Beschreibungen der Wirklichkeit gibt, kann nicht eine menschliche Meinung im letzten Sinne wahr sein. Was für den einen Menschen falsch ist, ist für jemand anders nun nicht unbedingt falsch. Die neue Toleranz lehrt nun, die Meinung eines anderen ist wahr, wenn sie denn aufrichtig von ihm vertreten wird. Der Maßstab für wahr und unwahr ist einzig und allein der Mensch und die von ihm vertretene Meinung. Ein Beispiel. Da sagt Peter Strauch in einem Interview in Bezug auf die Berliner Erklärung von 1909 Folgendes. Diese Erklärung ist ein kirchengeschichtliches Dokument, abgefasst in einer konkreten Zeit und in einer konkreten Situation. Wir haben heute nicht die damaligen Väter der Erklärung zu korrigieren. Sie haben ihre Entscheidung in ihrer Verantwortung vor Gott getroffen. Also, was die Glaubensväter am Anfang des letzten Jahrhunderts entschieden haben, das war richtig. Sie haben als glaubende Menschen gehandelt, und nach der neuen Toleranz ist der Mensch der Maßstab. Strauch weiter. Aber unsere Verantwortung ist es eben heute zu fragen, was uns Pfingstler und Evangelikale verbindet und was uns trennt. Mit anderen Worten, heute lebt eine andere Generation, leben andere Menschen, also gilt heute auch ein anderer Maßstab für wahr und unwahr. Nur der Sachverhalt, um den es geht, ist damals wie heute derselbe. Der Schwarmgeist hat sich die Jahrzehnte, ja man möchte sagen die Jahrhunderte, wenn man bei Luther nachliest, hindurch nie anders gezeigt und offenbart, so wie heute auch. Noch 1991 sprach sich der damalige Allianzvorsitzende Dr. Fritz Laubach unmissverständlich gegen eine Zusammenarbeit und gegen eine geistliche Gemeinschaft mit den Charismatikern aus. Hat dieser nun wirklich nachweislich gesegnete Mann keinen geistlichen Durchblick gehabt. Aber die Väter hatten damals ihre Wahrheit, wir heutigen haben unsere Wahrheit, so scheint das zu sein. Unterschiedliche Wahrheiten, die sich völlig widersprechen, stehen nebeneinander und neutralisieren somit jegliche Wahrheitsfindung nach biblischem Absolutheitsstandard. Wenn alles wahr ist, was ist dann noch Wahrheit? Ja, Jesus Christus ist das entscheidende Kennzeichen, aber alles andere ist deshalb nicht unwichtig. Die Grenzziehungen innerhalb unseres evangelikalen Lagers haben auch etwas damit zu tun, ob Ursprung und Zentrum des Glaubens richtig erfasst werden können oder nicht. Und das hat etwas damit zu tun, welchen Stellenwert unsere Bibel hat. Eine Einheit unter Christen wäre morgen am Tag möglich, wenn man all das schlicht wegließe, was in der Bibel nicht zu finden ist oder nur mit theologischen Tricks in eine scheinbare Übereinstimmung gebracht werden kann. Stellen Sie sich das vor. Und da hätte natürlich jedes Lager so seinen Rationalisierungsbedarf. Ich denke, Irrwege dürfen nicht demütig akzeptiert werden. Liebe Brüder und Schwestern, wir haben einen gnädigen Gott, wir haben aber auch einen sehr genauen Gott. Er ist präzise und er beschäftigt sich auch mit Kleinigkeiten. Noch diese haben bei ihm Gewicht. Als Beispiel dafür möchte ich das Sendschreiben an die Gemeinde von Pergamus anführen. Da heißt es in Offenbarung 2 ab Vers 12. Und dem Engel der Gemeinde in Pergamus schreibe, das sagt der, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Ich kenne deine Werke und weiß, wo du wohnst, da wo der Thron des Satans ist. Und dass du an meinem Namen festhältst und den Glauben an mich nicht verleugnet hast, auch in den Tagen, in denen Antipas mein treuer Zeuge war, der bei euch getötet wurde, da wo der Satan wohnt. Was für eine geistliche Leistung, wenn man das mal so formulieren darf. Das muss erstmal einer von uns, die wir hier in diesem Saale sind, nachmachen. Am Thron des Satans mutig die Glaubensfahne hochhalten. Aber jetzt, Gott nimmt es genau. Aber ich habe ein weniges, also eine Kleinigkeit gegen dich, dass du dort solche hast, die an der Lehre Biliams festhalten, den Balak lehrt, einen Anstoß zur Sünde vor die Kinder Israels zu legen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. So hast du auch solche, die an der Lehre der Nikolaiten festhalten, was ich hasse. Tue Buße, sonst komme ich rasch über dich und werde gegen sie Krieg führen mit dem Schwert meines Mundes. Es wird sehr viel Positives über diese Gemeinde von Pergamus berichtet. Und an einer kleinen Stelle, da ist was nicht in Ordnung. Unser Text spricht nicht einmal davon, dass diese Kleinigkeit eine Sünde ist, sondern lediglich ein Anstoß zur Sünde. Die Gemeinde in Pergamus duldete die Lehren Biliams in ihren Reihen und die Lehre der Nikolaiten. Hier steht nicht, dass die Gemeinde sie übernommen hätte. Sie hat sie nur geduldet. Auf der einen Seite einen klaren, festen Glauben bezeugt unter härtesten Bedingungen am Thron Satans und hier eine Untreue lediglich im Ansatz. Wir würden vielleicht sagen, Mensch, wie kann man so pingelig sein? Kurzer Abstecher ins Alte Testament. Viele von Ihnen wissen das. Wer war dieser Biliam? Der Seher Biliam hatte ein Schuld auf sich geladen, weil er König Balak riet, Israel zur Sünde zu verführen, und zwar zu Mischehen mit heidnischen Frauen, die häufig ihren Götzendienst mit in die Ehe brachten. Kann man nachlesen, 4. Mosebuch, Kapitel 22. Wir wollen jetzt nicht näher auf diese geschichtlichen Einzelheiten eingehen, sondern das Prinzip erkennen, wie Gott etwas sieht und beurteilt. Er wünscht keine Vermischungen. Und die Lehre der Nikolaiten stellte eine weitere Ebene dieser Vermischung dar. Gott wünscht keine Vermischung mit außergöttlichen Elementen. Er ist nicht tolerant. Er ist gnädig. Für den Gott der Bibel ist Toleranz und schon gar die neue Toleranz ein Fremdwort. Das hat einen guten Grund. Ein wenig Sauerteig verdirbt den ganzen Teig. So drückt es ein biblischer Text aus. Legen Sie einen faulen Apfel in eine Kiste mit guten, gesunden. Nach kurzer Zeit sind einige angefault, nach Wochen sind alle verfault. Karies an den Zähnen geht nicht von selbst zurück. Sie frisst sich weiter und weiter, bis sie herausgebohrt wird und mit einer Füllung die Sache dann wieder in den Normalzustand gebracht wird. Ein wenig Sauerteig verdirbt den ganzen Teig. Das ist ein allgemeingültiges Prinzip und dieses gilt es zur Kenntnis zu nehmen und zu berücksichtigen. Was wir im evangelikalen Lager meines Erachtens brauchen, ist ein bisschen mehr geistliche Qualitätskontrolle, die Prüfung, ob etwas nach der Bibel wirklich in Ordnung ist oder nicht. Durch den Globalisierungsprozess wird die Welt jetzt zu einem Dorf und ruckzuck ist jeder religiöse Trend bei uns vor der Tür. Wir müssen uns mit ihm beschäftigen. Der klopft an. Ein aktuelles Beispiel und danach machen wir eine kurze Pause. Da gibt es das Gebetsvideo Transformation. Gebet verwandelt Städte. Angeblich haben dieses Video schon 50 Millionen Menschen auf dieser Welt gesehen, begeistert gesehen. Gezeigt werden 4 Städte auf 3 Kontinenten, die sich nach speziellen Gebetsaktionen radikal verändert haben sollen. Aus Sündenpfuhlen wurden angeblich normale Orte mit sinkender Kriminalität und einer schnell wachsenden Anzahl von Christen. In diesem Film wird die sogenannte geistliche Kampfführung vorgestellt, mit der man dieses Gebetswunder bewirkt haben will, oder die Gebetswunder bewirkt haben will. Bei der geistlichen Kriegsführung werden sogenannte Territorialdämonen aufgespürt und dann im Gebet bekämpft. Gelinge es, die Dämonen zu verscheuchen, komme die Erweckung zum christlichen Glauben, so glauben die Verfechter. Ich frage mich, wie kann ich als Bibelgläubiger so begeistert von diesem Video sein? Da sagt beispielsweise Rudolf Westerheide, Referent der Deutschen Evangelischen Allianz, dass er tief bewegt war, als er den Film zum ersten Mal gesehen hat. In der Bibel wird nirgendwo die geistliche Kriegsführung erwähnt und Christus und die Apostel sind diese Werkzeuge wohl völlig unbekannt gewesen. Es wären sie sicherlich genannt worden. Warum hat der Heilige Geist diese angeblich so effektive Methode für Erweckung und Mission nicht früher offenbart? Können 20 Jahrhunderte lang Millionen in die Hölle gefahren sein, weil diese neuartige Technik fehlte, noch nicht bekannt war? Geistliche Kriegsführung, ich nenne sie klar, frommer Spiritismus ist zutiefst unbiblisch. Von daher verwundert es auch gar nicht, dass die meisten Gebetsereignisse in den angeblich so veränderten Städten falsch oder hoffnungslos übertrieben dargestellt worden sind. Viele wollen diese Tatsache aber nicht zur Kenntnis nehmen, weil wir wohl in eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen in die Ohren jucken. 2. Timotheus 4, Vers 3. Und was sind das für Lehrer? Der Herausgeber und Moderator dieses Gebetsvideos, George Otis Jr., vertritt massiv antichristliches Gedankengut. Otis ist ein Anhänger der sogenannten Moral Government Theology. Ich glaube, ich spreche falsch aus, weil der Hals so trocken ist. In dieser Theologie wird behauptet, dass der Mensch nicht von Grund auf verdorben ist. Er kann wählen, ob er sündigen will oder nicht. Gott fordere keine Bezahlung von Sünden. In seinem 1978 erschienenen Buch The God They Never Knew, der unbekannte Gott, schreibt Otis: Die Behauptung, dass Jesus für unsere Sünden bezahlt hat, hat einen unermesslichen Schaden am Leib Christi angerichtet. 1981 sagt Otis: Christus hat uns nicht erlöst, indem er sein Leben als Lösegeld für unsere Sünden gegeben hat, sodass er uns befreien könnte. Die Wahrheit ist, Christus hat niemandes Schuld bezahlt. Zu welchen Aussagen der Schöpfer des Gebetsvideos Otis fähig ist, belegt eine letzte Stelle aus seinem Buch. Dann vergleicht er den Tod Jesu am Kreuz mit der Tat eines rachesüchtigen und blutrünstigen Gottes. Eine solche Vorstellung sei unvereinbar mit der biblischen Vergebung, meint Otis, der zurzeit einen Leiterposten in der Missionsbewegung AD 2000 bekleidet. Das ist diese Missionsbewegung mit Peter Wagner. Stellen Sie sich vor, ein solcher Mann produziert ein sogenanntes Gebetsvideo und ist Leiter in einer Missionsbewegung. Das muss man sich mal vorstellen. Und Millionen von Christen merken nichts und sind sogar noch begeistert von dem Video. Wie ist das möglich? Dankeschön. Jesus Christus wurde in diesem Video nur 2 bis 3 Mal erwähnt. Jeder konnte sehen auf dem Video, dass es nur um geistliche Kriegsführung ging und darum, wie die Masse der Gläubigen dafür aus den einzelnen Lagern zusammengeführt werden kann. Wieso haben die geistlichen Alarmglocken nicht geschrillt? Bei einigen sehr wohl, das weiß ich. Die nichts von diesem Hintergrund wussten, aber nicht beten konnten nach diesem Video, weil sie sagten, da ist was nicht in Ordnung, wir wissen nicht warum, es ist was nicht in Ordnung, wir können nicht beten. Wieso haben die Alarmglocken nicht geschrillt? Weil sie vielleicht nicht mehr an den biblischen Stromkreis angeschlossen sind, sondern an den Stromkreis des verführerischen Toleranzdenkens. Wir verlassen jetzt diese Ebene 1 der Evangelikalen in Deutschland und gehen zur Ebene 2, zum Einigungsprozess der Konfession in Deutschland und Europa. Auch hier finden wir das neue Toleranzdenken. Es firmiert unter dem gewitzten Slogan Einheit in versöhnter Verschiedenheit.